Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid 1. Zukunft ist jetzt.
Und hier kommt Ihr Gastgeber, Christian Jakobetz.
Ich habe, liebe Hörer von D25, ich habe in letzter Zeit, in den letzten 2-3 Wochen, mal wieder ganz schön viel mit KI rumexperimentiert, gespielt, gebastelt. Nennt es, wie ihr es wollt. Und eine Erkenntnis hat sich bei mir bei all diesen Basteleien immer stärker rauskristallisiert. KI, das ist nicht irgendein Trend, der irgendwo so am Horizont mal raufzieht, sondern KI, das ist wirklich jetzt. Das heißt auch für alle, die in irgendeiner Weise kreativ tätig sind, dass sie sich damit wohl einigermaßen beschäftigen müssen. Womit sonst noch gerade im Thema Online-Marketing zu rechnen sein wird, das ist unlängst besprochen worden auf der Demexco. Dort wiederum war jemand als Besucher zu Gast, den Menschen, die sich mit dem Thema Online-Marketing beschäftigen, schon relativ lange und gut kennen. Sein Name ist Christian Faltin und mit ihm sprechen wir heute darüber, was er an Erkenntnissen mitgenommen hat von eben dieser Demexco. Und kann euch versprechen, natürlich wird immer wieder mal von der Maschine die Rede sein und dann nebenbei noch davon, wie das Leben so als Halbprivatier künftig laufen wird. Das alles in der neuen Ausgabe von D25, dem Zukunftspodcast von Hybrid 1. Der wiederum wird euch von jemandem präsentiert, nämlich von unserem Partner.
D25 wird präsentiert von unserem Partner Digital Publishing Report.
Ganz genau so ist es. Und diesen Podcast bekommt ihr natürlich überall da, wo es gute Podcasts gibt. Genug der Vorrede, rein ins Gespräch mit Christian Faltin. Ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Christian, der Grund, warum wir beide uns hier heute zu einem Podcast treffen, ist ein LinkedIn-Posting. Das hast du abgesetzt. In der hast du dich nach der Demexco in Hamburg darüber ausgelassen, wie die Zukunft von Agenturen aussehen könnte im Zeitalter von ChatGPT und von künstlicher Intelligenz. Zweitens hast du ganz generell ein bisschen darüber nachgedacht, digitale Kommunikation, Marketing, Online-Marketing, welche Zukunft hat das Ganze? Jetzt beschäftigen wir uns in diesem Podcast ja immer sehr gerne auch mit dem Thema künstliche Intelligenz, weswegen ich so ein bisschen hellhörig geworden bin und weswegen die erste Frage an dich ganz simpel lautet: ChatGPT, künstliche Intelligenz, all diese Dinge, sind die bereits in den Agenturen wirklich in der Praxis angekommen? Oder ist man da eher noch auf dem Level, dass man sagt, ja, wir reden mal drüber?
Ja, offiziell, hallo Christian, ist es in den Agenturen natürlich schon ganz tief angekommen und 80% der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten damit. Inoffiziell ist es natürlich ganz anders. Man steht relativ am Anfang, es gibt relativ wenige Agenturen, die sich schon sehr stark in Richtung KI positionieren, aber ich glaube, die meisten beschäftigen sich damit. Also wirklich schon ein ernstes Thema, weil man davon ausgehen muss, dass irgendwann die Kunden auf der Matte stehen und sagen, sag mal, was ihr da macht, das geht doch auch viel günstiger jetzt mit dieser künstlichen Intelligenz. Ich habe da gelesen, die kann das alles fast alleine, was ihr da so produziert. Und ich muss dich in deiner Anmoderation leider einmal korrigieren, die Demexco ist in Köln.
Oh ja, hast du natürlich völlig recht, ist tatsächlich in Köln. Ich glaube, gedanklich war ich irgendwo noch beim Thema OMR oder so ähnlich. Aber lass uns trotzdem mal über das Thema, über diese gefühlte Anfrage, diese fiktive Anfrage reden. Da kommt also jetzt jemand und sagt, Herr Faltin, passen Sie auf, alles wunderbar, aber wenn das so eine künstliche Intelligenz künftig viel schneller, effizienter und kostengünstiger macht als Sie, wofür brauche ich Sie dann noch? Was antwortest du dem dann?
Ganz kurz würde ich ihm antworten, dann viel Vergnügen mit ChatGPT. Nein, ernsthaft, wir haben es intern mal getestet in der Agentur. Also KI heute, Stand heute, kann relativ gut und sehr schnell und viel effizient einfache Texte schreiben. Also wenn ich zum Beispiel eine Personalien-PM habe, Christian Jakobetz wechselt von Firma A nach Firma B, wird dort vom CFO zum CEO und alle freuen sich, dann kann ich das mit einem Prompt relativ schnell bei ChatGPT eingeben. ChatGPT schreibt mir eine PM, die dann, wenn man sie genau durchliest, wahnsinnig amerikanisch ist. Ne? Da steht dann drüben Firma so und so announced, also so typisch amerikanische Pressemitteilung. Das kann die nächste Version von ChatGPT, die wahrscheinlich für Deutsch verfügbar ist, deutlich besser. Also ich gebe was ein, die KI textet, ich schaue nochmal drüber, korrigiere und ich brauche in Summe 20 Minuten. So. Jetzt kommt der Kunde und sagt, ja, aber du stellst mir da 2 Stunden in Rechnung, weil der Medium PR Manager in der Agentur, der dieselbe Personalie schreibt, der noch nicht so experienced ist, der also noch ein paar Pressemitteilungen schreiben muss, der braucht dafür 2 Stunden. Also jetzt habe ich ein Gap von 1,5 Stunden zwischen Pressemitteilung so und Pressemitteilung per ChatGPT. Jetzt ist die Personalie ein blödes Beispiel, weil eine Personalie kann ich auch per Mail verschicken und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass auch die entsprechenden Medien die aufgreifen werden, wenn die Personalie wichtig ist. Wenn es jetzt aber ein anderes Thema ist, was ich in der Pressemitteilung entsprechend verhackstücken muss, dann funktioniert es nicht so einfach, weil jetzt gerade unser Beruf PR funktioniert ja nicht über den Aussand von Pressemitteilungen. Dann wäre es sehr einfach, wenn das so funktionieren würde. So funktioniert es nicht. Insofern würde der Kunde ausschließlich auf ChatGPT setzen und sagen, die macht es viel günstiger, würde ich sagen, viel Spaß. Und der Effekt wäre einer, den er nicht will, nämlich, dass er kaum mehr sichtbar ist.
Aber ist das nicht eine Diskussion, die eigentlich fast schon wieder hinfällig ist? Weil ich meine, klar, es gibt wahrscheinlich keine 2 Meinungen dazu, dass ChatGPT jetzt momentan und die ganzen anderen Sachen im Bereich generative KI, dass die alle ganz nett sind, hübsches Spielzeug, ganz ordentliche Sachen hinbekommen, aber dass du nie im Leben irgendwie jemanden entlassen solltest oder müsstest, weil es jetzt dieses Werkzeug gibt oder dass man ernsthaft auf die Idee käme, ein Projekt, ein Produkt, das von der KI erzeugt worden ist, dass man das unredigiert rausgibt. Auf der anderen Seite, wir ahnen, ChatGPT 5 steht irgendwie vor der Tür. Das kann dann Audios verstehen, analysieren, es kann interaktiv mit dem User umgehen. Worauf ich raus will, wir ahnen, dass die Sprünge, die so eine KI macht in den nächsten Jahren, wahrscheinlich nochmal ganz enorm sein werden. Ändert sich dann für dich die Voraussetzung bei dieser Diskussion? Oder sagst du immer noch, nee, also Leute, alles schön und recht mit KI, aber der gute alte Copywriter wird davon nie im Leben ersetzt?
Naja, es wird sich Standardaufgaben in großem Umfang ersetzen. Also da darf man sich keine Illusion machen. Aber jetzt ist die Frage, kommen wir mit dem Erledigen von Standardaufgaben dem Ziel näher, was der Kunde hat? Normalerweise nein. Also normalerweise ist es so Commodity-Sachen, man ist in der Lage, eine gute Pressemitteilung zu schreiben, eine Studie zu konzipieren. Also sagen wir mal ein Beispiel, also wenn man für Kunden eine Studie konzipiert, sagt ChatGPT, konzipier mir doch mal eine Umfrage zum Thema XY, dann ist ChatGPT heute noch nicht in der Lage, was Vernünftiges zu dem Thema zu machen. Natürlich ist es für Grafiker, für reine Texter, für Menschen, die Videos für interne Zwecke zum Beispiel produzieren, wo ich jetzt mit Synthesia quasi Schulungsvideos machen kann in 10 verschiedenen Sprachen und einfach Text to Video eingebe. Da geht vieles an der reinen Produktion geht an die Maschine. Aber da wird künstliche Intelligenz immer als künstliche Effizienz interpretiert. Also KI spart mir als Kunde schlussendlich Zeit. Und jetzt erzählen ja normalerweise Menschen, die Software verkaufen, immer, ja, aber die Zeit, die du da sparst, kannst du ja für Kreativität einsetzen. Ne? Also wenn die Maschine dir die Standardaufgaben abnimmt, dann kannst du ja viel kreativer werden. Jetzt ist die große Frage, bezahlt mich der Kunde die restlichen 80% der Zeit, die ich habe für meine Kreativität? Oder zahlt er nur die 20%, die er noch braucht von mir, damit ich die Maschinen richtig bediene?
Gibt's auf die rhetorische Frage auch eine Antwort?
Ja, habe ich. Also es wird beiderlei geben. Also es wird sicher Kunden geben, die massiv auf die Kosten drücken, und es wird andere geben, die dann erkennen, dass das durch Kosteneinsparung quasi noch nichts per se gewonnen ist, sondern dass man auch noch ein paar Ideen und ein paar Konzepte, ein paar Strategien braucht.
Wenn man das jetzt so ein kleines bisschen weiterdenkt, und du hast das ja in deinem Beitrag in LinkedIn oder bei LinkedIn auch angedeutet, dann kommt man ja irgendwie zwangsweise auf die Frage, wie soll das Ganze weitergehen? Was bedeutet das für Agenturen? Du hast doch irgendwann mal den Satz geschrieben, beziehungsweise den Satz zitiert, man befinde sich nicht im Wettstreit mit der KI, sondern man befinde sich im Wettstreit mit anderen Agenturen, die KI verwenden. Also lange Rede, kurzer Sinn, was denkst du, wie wird das weitergehen beim Thema Online-Marketing, insbesondere wenn wir eben an diese Entwicklungen beim Thema KI denken?
Ja, also der Satz stammte von dem Vice President von Google, der auf der D-Mexco war, und ich bin jetzt kein KI-Experte. Ich versuche mir das Ganze von außen so ein bisschen anzuschauen. Ich würde es ähnlich sehen. Also natürlich muss man diese Tools einsetzen in Zukunft, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Nur wenn sie alle einsetzen, dann ist wieder Gleichstand, ne? Also dann sind wir quasi wieder auf demselben Level. Die Frage ist, was bedeutet es dann? Also bedeutet es dann, dass wir alle 80% günstiger produzieren, weil die Maschine 80% einspart? Oder gibt es andere Modelle, wo man sagt, der Wert einer Agentur ist quasi nicht nur die verlängerte Produktionsbank, weil das kann die Maschine besser, schneller, sondern der Wert einer Agentur liegt dann in einer anderen Geschichte, in der Strategie, in der Beratung, in der Kreation, da wo vielleicht die Maschine heute noch nicht so stark ist.
Dann lass uns doch mal kurz beim Thema Strategie und Kanäle bleiben. Was ich mich immer frage, ist, wir haben es ja inzwischen mit einer Unzahl von potenziellen Ausspielwegen zu tun. Ich weiß nicht, wie viele soziale Netzwerke, wir können Podcasts machen, Videos machen und weiß ich nicht, muss ich dir alles nicht erzählen. Wir sind ja beide schon ein paar Tage mit im Geschäft. Ich frage mich inzwischen, wäre es nicht eigentlich ein größerer Wert an sich, die richtigen Kanäle, die richtigen Ausspielwege zu suchen und potenziell dann einem Kunden auch zu empfehlen, anstatt immer noch einen draufzusetzen, noch einen und noch einen und noch einen.
Ja, so ist es. Und das ist eine Geschichte, die KI eben nicht kann. Weil der Wert, wir alle haben ja in der Regel ein überschaubares Marketingbudget, was einem vor die Aufgabe stellt, aus wenig das Maximale zu machen. Also hätten wir viel Geld, könnte man theoretisch immer alles bespielen, macht man nicht, weil man das viele Geld nicht hat. Das heißt, man muss sich beschränken auf wenige Kanäle und dann eine Auswahl treffen für einen selber, fürs Unternehmen, welche Kanäle bestmöglichst für die eigenen Zwecke geeignet sind und die dann halt konsequent entsprechend einsetzen. Ich habe jetzt noch von keiner KI gehört, diese strategische Kiste so hinkriegt.
Hast du für dich und für uns natürlich auch auf der D-Mexco irgendwas mitgenommen, einen Trend, eine Entwicklung, von dem du sagen würdest, das wird uns die kommenden Jahre begleiten? Also ich meine, muss ja nicht immer gleich der Megatrend, das Superding sein, aber irgendwas, wo du sagst, Leute, Augen auf, das ist es?
Naja, ich glaube schon, dass also dieses Thema, die Maschine übernimmt sehr viele Aufgaben künftig selbst, das ist ein großer Trend, der wird sich durchziehen und ist anders als jetzt NFT oder Metaverse oder so Einzelhypes, wo man sagt, da hypt man ein Thema und dann könnte das auch wieder relativ schnell verschwinden. Also ich glaube, dieses Thema künstliche Intelligenz in all seinen Ausprägungen, das wird so ein Querschnittsthema über alle Branchen hinweg, nicht nur übers Marketing, aber im Marketing ist halt sehr viel automatisierbar und deswegen wird alles automatisiert werden, was automatisiert werden kann, wie in der Automobilproduktion, glaube ich, vergleichbar. Nur auch in der Autofabrik von heute, da stehen noch Menschen, die Maschinen bedienen, viel weniger als früher, die stehen da noch. Und ich glaube, wir müssen uns auch darauf einstellen, dass wir wahrscheinlich weniger werden, aber dass sich unsere Aufgaben verändern.
Wenn das stimmt, was du sagst, und ich meine, es gibt nicht allzu viele Gründe, die dagegen sprechen. Also wenn das stimmt, wenn das wirklich so kommt, dass immer mehr Maschinen das Kommando übernehmen, immer mehr Maschinen, immer mehr Software unsere Outputs mitkreiert, würde das dann nicht bedeuten, dass jemand, der heute in irgendeiner Weise in einer Agentur oder sonst wo tätig ist, dass der ganz, ganz schnell anfangen muss, sich mit dem Thema KI zu beschäftigen. Nicht im Sinne von, er muss jetzt irgendwelche theoretischen Abhandlungen schreiben, darüber, wie eine KI funktioniert und was sie kann oder eben auch nicht, sondern ganz einfach in dem Sinne, dass er Prompt Engineering lernen muss, zu wissen, wie schreibe ich einen guten Prompt, zu wissen, wie bediene ich die Maschine, dass sie am Ende die Ergebnisse rausbringt, die ich A, haben will und die B, da kommen wir wieder zum Thema Konkurrenz, die besser sind als möglicherweise die von anderen.
Naja, muss zumindest jemand haben, der das kann. Aber was ich sehe bei dem Thema ist, dass der Grafiker der viel bessere Prompt-Engineer für Midjourney ist, als es ich bin zum Beispiel, weil der Grafiker dem quasi dem Programm oder der KI viel bessere Angaben geben kann, wie das Bild aussehen soll, als ich es als Laie sehen kann. Umgekehrt wäre ich jetzt vielleicht im Textbereich der bessere Prompter als ein Grafiker. Also ich glaube, diese Spezialisierung, die man hat, die wird weiter bleiben. Die wird in den einzelnen Facetten noch tiefer werden. Ja, man muss sich da, sollte sich da jetzt ganz dringend entsprechend tief einarbeiten. Aber für den normalen Marketer, der vor der Frage steht, was mache ich denn so grundsätzlich, wird die Situation natürlich immer komplexer, ne? Also weil der hat ja jetzt nicht mehr Fernsehen und Print und noch ein bisschen Plakat, der hat ja jetzt auf einmal eine Bandbreite, die ist riesig. Und ich glaube, die Herausforderung für jemand, der Marketing verantwortlich ist, ist halt einfach, aus diesem Wust an Kanälen, der einem zur Verfügung steht, sich Leute zu suchen, die sich halbwegs gut auskennen und ihn beraten können, was für ihn, für seine Situation, für sein Unternehmen halt Sinn macht, angesichts des vorhandenen Budgets, ne? Weil sonst verliert man sich total.
Christian, zum Schluss noch so eine halb private Frage. Du hast bei LinkedIn unlängst mal angekündigt, dass du dein Pensum ein bisschen reduzieren willst, dass du dich aus der von dir mitbegründeten und lange auch geführten Agentur so ein bisschen zurückziehen willst, ein bisschen weniger machen, kürzer treten etc. Was heißt das dann für dich künftig? Heißt das, wir werden dich nur noch in Hawaii-Hemd und kurzer Hose irgendwo sehen oder machst du andere Projekte? Ich meine, lange Rede, kurzer Unsinn. Bist du dann Privatier oder Rentner?
Nein, ich bin noch.
Rentner klingt ja immer noch, so ein kleines bisschen unschön.
Nee, Rentner klingt unschön. Also man könnte auch sagen, Privatier klingt natürlich viel besser. Da hat man so den Menschen vor Augen, der in kurzen weißen Hosen mit blau gestreift Atlantik-Shirt und irgendeinem so Yacht-Emblem vom Cocktail sitzt. Also das wäre natürlich eher erstrebenswert. Nein, aber ich habe jetzt 30 Jahre lang relativ intensiv gearbeitet, war in unterschiedlichen Positionen, da wo wir uns auch mal kennengelernt haben, bei der New Media Tochter von der Kirchgruppe, auch vorher im Journalismus, jetzt über 20 Jahre in Agenturen. Für mich persönlich ist einfach jetzt so ein bisschen die Zeit gekommen, dass ich möchte aus der ersten Reihe zurück, möchte auch keine Firma mehr haben und lieber alleine unterwegs sein, und das mache ich dann ab nächstes Jahr. Also Frührente, wenn man so will, aber mit entsprechendem Arbeitsauftrag noch für die nächsten 5 Jahre.
Tja, und die Älteren unter uns wissen das ja auch noch. 1994 war das ein Mehrteiler im ZDF, der große Bellheim mit dem unvergleichlichen Mario Adorf. Und spätestens seit dieser Serie weiß man, Männer im Bellheim-Alter, die können ja noch ganz schön was bewegen, die können noch echt was reißen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was war Bellheim, guckt bei Google oder sonst wo, werdet ihr es sicher finden.
Weißt du, Christian, was der Trost für alle alten weißen Männer über 50 ist?
Bis jetzt wusste ich noch gar nicht, dass die alten weißen Männer schon bei 50 losgehen. Die hatte ich bis jetzt eher so bei dem 65 verortet. Aber nee, erzähl.
Dass auch die jungen weißen und nicht weißen Menschen jederlei Geschlechts auch mal in unser Alter kommen und dann hoffentlich von der Generation, die drunter sitzt, auch in eine ähnliche Schublade gesteckt wird.
Ja, das sage ich meiner Tochter auch immer, wenn ich mal wieder in diese Ecke gestellt werde. Auch du, liebes Mädchen, wirst irgendwann mal das Alter erreichen, in dem dir dann deutlich jüngere Menschen sagen, boah, die Olle, die peilt's einfach nicht mehr. Über die ist so ein bisschen die Zeit hinweggegangen. Wie dem auch sei, liebe Hörer, Sie hörten jetzt gerade zum Abschluss noch einen kleinen Talk zwischen zwei alten weißen Männern, bekennenden alten weißen Männern, die aber trotzdem, zumindest einer davon, eine ganze Menge noch zu sagen haben. Christian Faltin war heute bei uns zu Gast. Christian, war mir ein großes Vergnügen, mit dir geplaudert zu haben. Vielen Dank.
Danke, Christian. Mir auch. Danke für die Einladung.